Es ist Juli 2025. Die erste Hitzewelle ist gerade mal vorbei. Die Kaffeepreise haben sich seit Mai etwas erholt. Ja, sie fallen gerade. Und ich höre schon von Röstern, dass jetzt alles wieder so komme, wie man es sich gewöhnt sei. Die Preise werden fallen. Naja, so genau weiß man das ja nie, denn niemand hat bekanntlich eine Glaskugel und im Nachhinein ist man sowieso immer schlauer. Seit die Kaffeepreise im November 2024 stark angestiegen sind, habe ich mich so intensiv mit dem Kaffeehandel auseinandergesetzt, wie ich es in den letzten 18 Jahren meiner Kaffeelaufbahn nie gemacht habe. Dabei suche ich nun Handelswebsites, die ich früher ehrlich gesagt nie besucht hätte. Und so kommt es also, dass ich am 13. Juli von Giuseppe Lavazza lese. Er ist Vorsitzender der gleichnamigen Lavazza Group. In einem Interview sagte er, dass 80% des Preisanstiegs im Kaffee von Spekulanten gemacht worden sei. Vor allem wären es Hedgefonds, welche die Preise nach oben gepusht hätten. Vielleicht hat er ja recht. Spekulation ist ja per se nicht gut. So dachte ich. Ein paar Wochen später sitze ich im Bus. Es ist Feierabend, es ist heiß, die Klimaanlage läuft. Ich setze mich in ein Viererabteil und lasse mich von der kühlen Luft berieseln. Natürlich habe ich auf meinem Smartphone nun auch die Shortcuts zu den Kaffeebörsenpreisen und so checke ich auch heute den Kaffeepreis. Ein junger Mann, mehr Junge als Mann, setzt sich neben mich und schaut knallhart auf meinen Bildschirm und sagt dann: Hey, investierst du auch gerade in Kaffee? Das ist momentan total heiß. Ich schaute ihn an und sagte, dass wir nun 7 Minuten gemeinsame Busfahrt hätten. Er dürfe wählen, ob er mir 7 Minuten gute Investmentratschläge geben soll oder ob ich ihm das größere Ganze erklären soll. Ich habe ihm ehrlich gesagt keine Wahl gelassen, sondern stinkfrech und leicht enerviert erklärt, was die hohe Volatilität am Kaffeemarkt für die verschiedenen Akteure bedeutet und dass Produzenten, die so weit weg sind, mitunter von den Entscheidungen abhängig sind, die wir hier als Kleinstinvestoren am Handy treffen. Aber, meinte er sei ja nur ein kleiner Fisch. Die große Spekulation finde anderswo statt. Da war sie wieder, diese Spekulation. Irgendwie begleitete sie mich seit Wochen. Sie legte sich wie ein Schleier über die Diskussion und diente immer dann als Erklärungsansatz, wenn Erklärungsnotstand herrschte. Wirklich weiter kam ich nicht. Ich wusste nicht genau, was Spekulation ist, ob sie gut, böse oder sehr böse ist, wer spekuliert, wo die Grenze zwischen Absicherung und Zockerei liegt. Ich wusste eigentlich fast nichts. Ich wusste aber, dass die Aussagen von Herrn Lavazza irgendwie schräg sind, wie auch die Unbekümmertheit meines Busfahrgefährten. Ich beschloss, mehr darüber zu lernen. Und so sprach ich in den letzten Wochen mit einem Finanzprofessor, einem anderen Finanzdude, einer Beraterin für Handelshäuser, einer Ethnologin, Kaffeeproduzenten, Einkäufern im Lebensmitteleinzelhandel und für eine der größten Röstereien Europas. Was ich bis hierhin gelernt habe, teile ich euch in diesem Podcast. Ich bin Philipp Schalberger. Das ist der Kaffeemacher-Podcast. Herzlich willkommen. Meine Reise beginnt nicht weit weg von unserer Rösterei in Basel. Ich spaziere zur Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Uni Basel, gleich an der Tramschiene gelegen. Da treffe ich auf Heinz Zimmermann, emeritierter Professor für Finanzmarkttheorie. Sein Name tauchte bei meinen Recherchen immer wieder auf. Es scheint also kein Weg an ihm vorbeizuführen für alle, die mehr über die Spekulation verstehen wollen. Wir sitzen in seinem Büro und ich merke schnell, die Worte sind weise gewählt.
Wenn man sich mit Finanzmärkten beschäftigt, dann ist natürlich der Aspekt der Spekulation eben sehr wichtig. Vielleicht muss man auch betonen, dass natürlich auf Deutsch Spekulation immer ziemlich negativ konnotiert ist. Aber letztlich geht es bei Spekulation darum, dass es Investoren gibt, die glauben, bessere Informationen zu haben über bestimmte Anlagen und damit bereit sind, auch gewisse Risiken einzugehen. Wenn im öffentlichen Bereich Spekulation eben etwas negativ geprägt ist, dann hängt das natürlich eigentlich mit Aspekten zusammen, die mit engen Märkten zusammenhängen, dass man sagt, ja, man kauft Grundstücke und hortet sie, damit der Markt dann eng wird und man sie dann zu einem überteuerten Preis verkaufen kann. Das sind eigentlich Aspekte, die auf Finanzmärkten in dem Sinne weniger existieren.
Jetzt gibt es ja gerade also im Kaffeebereich immer wieder den Erklärungsansatz, dass wenn die Preise hochgehen oder runtergehen, wie sie das jetzt eben extrem machen, dass immer Angebot und Nachfrage der Haupttreiber ist und dann aber dicht gefolgt die Spekulation. Und bisher war mir das wirklich ein zum Teil schleierhafter Begriff und ich fand ihn auch zu abstrakt. Und deswegen schauen wir jetzt rein, was es eigentlich ist und was es aber auch nicht ist. Es gibt eine große Unterscheidung zwischen Hedging und Spekulation. Was ist der Unterschied?
Also prinzipiell Hedging heißt Absicherung. Man kann Terminkontrakte und ja, da müssen wir jetzt einfach von Terminkontrakten oder Futures sprechen, weil die Spekulation in dem Sinn erfolgt eben über diese Terminkontrakte, Futures-Kontrakte. Das ist wichtig, dass man sieht, dass eben unter Hedging man Absicherungstransaktionen versteht. Das heißt, wenn ich eine Kaffeeplantage habe, da bin ich ja betroffen, wenn die Kaffeepreise sinken würden. Das heißt, ich sichere mich gegenüber sinkenden Preisen ab. Und das mache ich, indem dass ich eben meine Produktion auf Termin verkaufe. Im Fachjargon heißt das eine Short-Position aufbaue. Aber man kann auch einfach sagen, ich verkaufe auf Termin. Und wenn sich die Mehrheit der kommerziellen Marktteilnehmer gegenüber fallenden Preisen absichern, dann würde das eben heißen, dass die Mehrheit eben auf Termin verkaufen möchte. Nun, bei Terminmärkten, und das ist nun der zentrale Punkt, müssen eigentlich immer gleich viele kaufen wie verkaufen.
Das wäre der perfekte Markt.
Genau, das wäre genau der perfekte Markt. 50% der Marktteilnehmer würden sich gegenüber steigenden Preisen absichern und 50% gegenüber fallenden. Dann bräuchte es faktisch eigentlich gar keinen Terminmarkt, weil da könnten eigentlich die Leute direkt gerade unter sich diese Absicherungskontrakte abschließen. Das wäre eigentlich die perfekte Situation. Der Punkt ist aber, und das sieht man bei Agrarfutures, man sieht es eigentlich fast überall, dass eigentlich immer ein Ungleichgewicht herrscht. Eigentlich eine Mehrheit will sich entweder gegenüber fallenden oder manchmal auch gegenüber steigenden Preisen absichern, je nachdem wie eben die Preistrends genau sind auf den Agrarmärkten.
Also Spekulation kommt da rein. Sie haben gesagt, Spekulation ist eigentlich da genau der Lückenfüller, wo diese Lücke klafft zwischen Short und Long.
Genau. Wenn sich jetzt die Mehrheit eben auf Termin gegenüber fallenden Preisen absichert, dann muss auf der anderen Seite muss es Investoren geben, die ohne, dass sie ein kommerzielles Interesse haben an der zugrunde liegenden Sache, also hier im Falle von Kaffee, dass sie eben auf steigende Preise eben spekulieren. Und das ist der betreffende Punkt. Jetzt kann man sagen, ja gut, man kann diese Lücke, kann man ja genau berechnen. Und das ist theoretisch schon der Fall, aber letztlich haben wir es hier mit Märkten zu tun. Und so kann es auch immer ein zu viel und ein zu wenig von Spekulation geben. Und insofern ist es tatsächlich natürlich so, Spekulation kann stabilisierend wirken, aber es kann eben auch destabilisierend wirken, wenn dieses Ungleichgewicht einfach zu viel oder zu wenig kompensiert wird. Weil das sind Märkte und wir haben Preissignale auf den Märkten, das ist richtig. Aber letztlich sind das Investoren, die Risiken eingehen, die Erwartungen haben in die zukünftigen Preise. Und insofern ist es tatsächlich so, im Durchschnitt wird Spekulation wahrscheinlich nicht destabilisierend sein, aber es gibt Phasen, wo es tatsächlich so sein könnte.
Okay, Heinz Zimmermann sagt, dass Spekulation stabilisierend wirken kann oder eben auch destabilisierend. Mir ging es lange so, dass ich hinter dem Begriff Spekulation eher einen rüpelig-jovialen Spekulanten gesehen habe, also eine bestimmte Person, und zwar meist ein Mann fortgeschrittenen Alters. Im Gespräch mit Heinz Zimmermann wird mir aber bewusst, dass ich Spekulation als ein Instrument betrachten muss, als einen Bestandteil des Marktes, der hilft, Ungleichgewichte bei Absicherungsbedürfnissen auszugleichen. Hedger, in unserem Fall oft Produzenten und Kooperativen, die auf einem bestimmten Termin verkaufen wollen, finden nicht immer genügend natürliche Gegenparteien, die bereit sind, die entsprechende sogenannte Long-Position als Absicherung einzugehen. Und das ist eine asymmetrische Nachfrage. Und die erzeugt eine Art Lücke. Und genau hier treten also Spekulanten ein, indem sie Liquidität bereitstellen und diese Positionen übernehmen.
Also, Sie haben aber schon gesagt, wir haben verschiedene Akteure. Also, wir haben die Commercial Actors und dann haben wir die Financial Actors. Die Commercial, das sind die, die verkaufen und kaufen. Also, meistens im Kaffee, jetzt sind es Produzenten, die Hedging machen. Und aber auch Röstereien und Händler, die auch hedgen. Und das sind die Commercial Actors. Wer sind denn die anderen?
Das sind Also da muss man zunächst mal sagen, also da gibt es ganz viele verschiedene Marktteilnehmer. Man muss eigentlich unterscheiden zwischen jenen Investoren, die commodity-spezifisch investieren, die bestimmte Märkte sehr gut kennen und davon ausgehen, dass die Märkte möglicherweise noch weiter steigen und die würden dann eben auf den Minen dann auch kaufen. Und dann gibt es eben auch Indexinvestoren. Mhm. Kaffee ist ein Teil eines breiten Commodity-Index. Also dort sind landwirtschaftliche Güter, Weizen, Mais drin, zum Teil ist dort Erdöl drin. Das sind Warenindizes und es gibt auch Futures-Kontrakte auf solche Indizes. Und deshalb investieren indirekt eben auch Investoren über solche Indizes dann eben in Kaffee-Futures. Und das ist tatsächlich der Aspekt, der etwas mehr umstritten ist. Das ist so, weil so zwischen 2005, 2010, 2015 haben diese indexorientierten Anlagen sehr stark an Bedeutung zugenommen. Das sind Leute, die insgesamt am Bereich von Commodities interessiert sind, nicht spezifisch an Kaffee, aber sie sind dann eben indirekt eben auch in Kaffeepreis engagiert.
Aber das wäre dann das rein finanzielle Interesse und deswegen reden wir da von Managed Money und wir reden nicht von Commercial Actors.
Richtig,
genau. Also Commercial Actor impliziert dann immer, da hat jemand mit dem Produkt zu tun.
Genau, ist richtig, ja. Ich möchte aber betonen, dass das nicht unbedingt schlecht ist, weil es gibt immer wieder Phasen, wo die Finanzinvestoren, die am spezifischen Produkt interessiert sind, einfach nicht genügend Liquidität in den Markt bringen. Und deshalb können solche indexorientierten Anlagen können durchaus in gewissen Phasen eine sehr wichtige Rolle spielen und auch stabilisierend sein. Aber wie ich schon betont habe, es kann auch umgekehrt sein. Mhm. Spekulation ist überall so, ist auch in den Aktienmärkten. Das ist nicht Buchhaltung, wo man irgendeine Lücke exakt bestimmen kann, sondern das sind Leute, die aufgrund ihrer Informationen, ihrer Risikopräferenz, die sich stark verändert im Zeitablauf, ihre Erwartungen, die sich auch verändern, mal mehr, mal weniger investieren. Und da gibt es auch Herding-Effekte im Markt. Wenn man sieht, dass andere Geld verdient haben mit Commodity-Anlagen, dann springt man auch auf den Trend auf. Also die Finanzmärkte sind einfach von hoher Volatilität geprägt. Deshalb, es gibt Phasen, wo zu wenig spekuliert wird. Es gibt aber auch Phasen, wo zu viel spekuliert wird.
Das heißt also, Trading und hier jetzt Commodity-Trading funktioniert nur, wenn ein Teil davon Spekulation ist.
Das ist richtig, ja. Also ich denke, wenn man von Spekulation spricht auf Kaffee-Futures-Märkten, dann macht das nur Sinn, das immer im Zusammenhang zu sehen von kommerziellen Transaktionen. Das gilt nicht nur für Kaffee, das gilt ganz generell, ja.
Das fand ich gut. Spekulation ist keine Buchhaltung. Buchhaltung ist logisch. Ich habe mal unserem Buchhalter im Team gesagt, dass ich Buchhaltung manchmal sogar ziemlich anziehend finde. Er schaute mich etwas verwirrt an, aber in der Tat bereitet es mir nicht nur kleine Freuden, wenn Dinge aufgehen und ich verstehe, warum. Bei der Spekulation ist es nicht so. Ich erfahre, dass es vor allem bei den Kaffee- und Kakaomärkten noch verhältnismäßig wenig Forschung dazu gibt, wie hoch der Effekt der Spekulation ist. Jetzt reden alle drüber und wir wissen, dass es sie gibt, aber forschen dazu zu wenig, obwohl wir wissen, dass der Effekt groß ist? Heinz Zimmermann fährt weiter und berichtet mir von der übermäßigen Spekulation oder exzessiven Spekulation, wie er sagt. Und diese, die kann man messen.
Man kann diese unnötige oder die überschüssige Spekulation kann man auch messen. wie sich das auf die Richtung der Preisveränderung und auf die Volatilität auswirkt. Und die Evidenz zeigt eigentlich, dass die Richtung der Preisveränderung sehr schwer zu analysieren ist. Das heißt also mit anderen Worten, der Einfluss der Spekulation oder der überschüssigen Spekulation auf die Preisveränderung ist eigentlich nicht so klar. Aber was klar ist, dass die Volatilität in solchen Phasen zu hoch ist, das heißt, dass die Schwankungen zu hoch sind. Und das ist vielleicht ein Aspekt, den man in der Öffentlichkeit auch etwas zu wenig beachtet, nämlich dass schon nur hohe Schwankungen an Commodity-Märkten natürlich auch hohe reale Kosten verursachen. Absicherungskosten, man kann sich ja auch mit Optionskontrakten absichern gegenüber Preisveränderungen. Und wenn die Schwankungen groß sind, die Volatilität, dann wird die Absicherung teurer. Die Planung wird auch teurer oder schwieriger. Oder eben die innertäglichen Volatilitäten, die dann in keinem Verhältnis stehen, dann zur langfristigen Preisentwicklung. Das ist auch etwas, das natürlich auf den Märkten verunsichert. Das heißt, und diesen Zusammenhang, den findet man schon relativ klar in den Daten. Das heißt, wenn zu viel spekuliert wird, dass es wirklich die Unsicherheit, die Volatilität antreibt. Aber die Richtung der Preisveränderung, das hängt wirklich davon ab, ob man in einer steigenden oder fallenden Phase der Preise drinsteckt. Ein guter Spekulant, sage ich mal, für den ist eine hohe Volatilität eher eine Chance als eigentlich ein Risiko. Die Kosten tragen wirklich die kommerziellen Transaktionen, die mit dem Kaffeepreis planen müssen, welche den Kaffeepreis absichern möchten. Die haben nicht gerne Volatilität. Aber ein Trader, ein Händler hat eigentlich relativ gerne eine hohe Volatilität.
Ja, also die einen mögen Volatilität, die anderen aber nicht. In der letzten Podcast-Folge habe ich mit dem CEO der Neumann Kaffeegruppe gesprochen. So viel Freude an Volatilität hatte der auch nicht. Denn das Geld, das Trader bei hohen Kaffeepreisen brauchen, ist so immens, bei wirklich kleinen Margen auf das Pfund Rohkaffee. Und dann ist da so viel Kapital im Spiel, dass die Volatilität doch nicht wirklich gerne gesehen ist. Aus dem Büro in einem Beton- und Glasbar wechseln wir die Perspektive. Wir sind in Peru, bei unserem Partner César Marín von der Chacra de Dago in der Nähe von Villarrica.
Este año ha sido un rollercoaster para nosotros, ¿no?
Dieses Jahr war für César ein einziges Auf und Ab, ein richtiger Rollercoaster, wie er sagt. Schon zu Beginn der Saison zeigte sich eine extrem hohe Preisvolatilität, die den gesamten Markt in Bewegung gehalten hat, bis heute. Die Preise sprangen innerhalb kürzester Zeit von $3.70 auf über $4.30 pro Pfund. Das hat nicht nur für Unsicherheit gesorgt, sondern auch das Verhalten der Produzenten komplett verändert. Normalerweise sind sie ja eher Preisnehmer, aber durch diese ständigen und starken Schwankungen wurden viele plötzlich zu Preisgestaltern, also Preismaker. Ihre Entscheidungen, ob sie verkaufen oder noch abwarten, hatten einen direkten Einfluss auf den lokalen Markt. Gleichzeitig traten neue Aufkäufer auf den Plan, die sehr aggressive Preise boten. Dadurch kam es in vielen Kooperativen zu Vertragsbrüchen, weil Produzenten natürlich lieber dort verkauften, wo sie kurzfristig deutlich mehr bekamen. Und diese Dynamik führte auch dazu, dass viele begannen, ihren Kaffee nicht mehr auf einmal zu verkaufen, sondern in mehreren Etappen, immer in der Hoffnung, dass die Preise weiter steigen würden. Es gab sogar die Erwartung, dass der Markt bis auf 500 Cent pro Pfund klettern könnte. Insgesamt beschreibt César, dass die Volatilität nicht nur Spekulation ausgelöst hat, sondern das gesamte Verkaufen, das Denken und letztlich das Verhalten der Produzenten grundlegend verändert hat. Wir gehen nochmals zurück nach Basel, zu Heinz Zimmermann. Wir haben gesehen, Spekulation schafft Volatilität, wenn sie überbordet. Aber was, wenn es keine Übertreibungsphase gibt? Also wenn Spekulation wirklich eine stabilisierende Wirkung haben könnte?
Wenn die Terminmärkte eigentlich funktionieren. Da dürfte es eigentlich diese Übertreibungsphase nicht geben. Denn eine Übertreibung auf dem Markt schmälert auch die Gewinnmöglichkeiten eines Spekulanten, eines Investors. Also wenn zum Beispiel zu viel spekuliert wird, also wenn zum Beispiel zu viel gekauft wird, dann wird ja der Preis, der Kassakurs auch angetrieben heute. Also ein kleines Beispiel. Wir haben jetzt auf dem Kaffeemarkt eine Situation, wo die Mehrheit eben der kommerziellen Transaktionen auf Termin verkaufen. Das heißt, der durchschnittliche Spekulant kauft. Das heißt, er rechnet mit steigenden Preisen. Das heißt, er kauft auf dem Terminmarkt. Und damit setzt er den Preis heute so an, dass er unter der Preiserwartung liegt, damit er eben eine Risikoprämie verdient. Er setzt den Preis nicht auf der Preiserwartung an. Wenn der Preis auf 100 erwartet wird, setze ich ihn heute auf 90 an, damit ich eine Risikoprämie verdiene aus der Differenz, eine erwartete Risikoprämie. Und wenn zu viel spekuliert wird, wird natürlich gegeben die Preiserwartung auch der heutige Preis angetrieben von 90 auf 95, 96, 97, sodass die erwartete Risikoprämie immer tiefer wird. Und eigentlich auf dem Markt müsse das dann die Spekulation selber eingrenzen. Nur der Punkt ist, plötzlich setzen die Leute die Erwartung des Preises dann höher an in der Zukunft. Und so können dann plötzlich heutige Preise einfach durch höhere Preiserwartungen in der Zukunft erklärt werden und eigentlich nicht durch die Risikoprämie. Und das ist ein Phänomen, das man dann im Zusammenhang so mit dem Herdenverhalten beispielsweise auch von Aktienmärkten her kennt. Es sind vor allem jene Anlagen natürlich davon betroffen, die einen langen Zeithorizont haben. Wenn die Ware irgendwann zur Auslieferung kommt, dann ist natürlich ein Mechanismus vorhanden mit dem Basismarkt. Das heißt, der erwartete Preis muss dann gegen Ende zum Verfall mit dem tatsächlichen Marktpreis, dem Spotpreis, übereinstimmen. Aber bei langen Preisen, bei langen Kontrakten kann das ohne weiteres sein, dass eine sogenannte Blase entsteht. Deshalb ist es immer wichtig, dass eben kurze, mittlere und lange Kontrakte gehandelt werden auf den Märkten.
Eine Kaffeespekulationsblase. Da gemacht, wo kein Kaffee wächst. Ich kenne andere Blasen, die Dotcom-Blase, die Immobilienblase. Alles scheint näher, weil es uns direkt betrifft, weil wir die Effekte spüren. Aber eine Kaffeespekulationsblase hat einen Effekt, den Konsumenten hier in Zentraleuropa nur geringfügig spüren. Röster mehr, Händler mehr, aber eben Produzenten am deutlichsten. Viele Produzenten konnten für höhere Preise verkaufen, aber wir haben es von César gehört, alles wurde auch teurer. Die Inputs, also Dünger, und vor allem die Gehälter der Tagelöhner. César hat auch erzählt von Produzenten, die Kaffee zurückgehalten haben. Das ist kein Hedging. Sie haben sich ja nicht abgesichert, sondern spekuliert, dass der Preis noch höher geht. Am ganz anderen Ende haben wir dann die Kaffeespekulationsblase, die keine Kaffeesäcke mehr zählt, sondern die Interpretation der Interpretation interpretiert, Risiken und Chancen beimisst und quantifiziert. Was für ein Kontrast! Ich mache mit Heinz Zimmermann nochmals einen Schritt zurück. Ich wollte jetzt genau verstehen, wo man Einblick haben kann, wie viel Geld im Markt Spekulationsgeld ist und welche sogenannten Positionen von den kommerziellen Akteuren, also Exporteuren wie Kaffeekooperativen, gehalten werden. Ich stieß bei meinen Recherchen auf den Commitment of Traders Report. Es fühlte sich an, als hätte ich wie Indiana Jones die Bundeslade entdeckt. Im COT-Report steht eigentlich alles das, was ich immer wissen wollte. Und da lernte ich einen neuen Begriff, die Net Hedging Pressure.
Also ganz bekannt sind diese Commodity of Trader Reports von der amerikanischen Aufsichtsbehörde, die aber, das muss man sagen, einmal in der Woche veröffentlicht werden. Das ist also, man hat dann schon tägliche Informationen, aber die Information ist erst auf wöchentlicher Basis verfügbar. Und dann sieht man die kommerziellen Positionen, die long und short gehalten werden, also die gekauft und verkauft werden auf den Märkten. Und man sieht die nicht kommerziellen, also die spekulativen Positionen, die long und short gehalten werden auf den Märkten. Nun, wenn man das alles zusammenzählt, muss natürlich null rauskommen. Ja klar, weil auf den Terminmärkten muss jeder Kontrakt, der verkauft wird, muss von jemandem verkauft werden. Aber man kann dann eben diese Net Hedging Pressure anschauen. Also diese Net Hedging Pressure, die ist negativ. Das heißt also, es werden von der kommerziellen Seite her werden mehr Kontrakte verkauft als gekauft. Ja. Das heißt, die Mehrheit sichert sich gegenüber steigenden Preisen ab. Und jetzt kann man natürlich eben die Verkäufe der Spekulanten dazu betrachten, ins Verhältnis setzen, die es eben nicht braucht. Denn zur Stabilisierung braucht es an Long-Positionen, Käufe der Spekulanten. Und insofern braucht es eben die Verkäufe, braucht es nicht der Spekulanten. Und da gibt es einen alten Index, den Holbrook Working 1960 entwickelt hat, der eigentlich diese unnötige Spekulation ins Verhältnis setzt zur Gesamtheit der offenen Positionen der kommerziellen Transaktionen. Und so hat man ein Maß, wo man eigentlich sagen kann, mit dem kann man eigentlich die unnötige Spekulation kann man eigentlich quantifizieren, relativ zur Gesamtposition der kommerziellen offenen Positionen.
Ich verließ die Uni gut gelaunt mit 4,2 Kilogramm Papier. Heinz Zimmermann schenkte mir sein Standardwerk Finance Compact. Da würde ich fündig werden zu so ziemlich allem. Ich lief zurück ins Büro und merkte, wie sich der Nebel langsam lichtete. Ich spürte, dass ich nun eine Basis hatte, mit der ich noch tiefer einsteigen konnte. Ich habe gelernt, dass reguläre Spekulation den Markt stabilisieren kann, dass Spekulanten Liquidität in den Markt bringen, Positionen übernehmen, die andere nicht übernehmen. Und dann ist Spekulation aber auch ein zweischneidiges Schwert. Wenn eine Spekulantin den Riecher hat, auf steigende Preise zu setzen und andere dann nachlaufen, kann durch Herdeneffekte alles ins Irrationale abdriften. Irrational erschien mir mittlerweile auch die Aussage von Herrn Lavazza, dass 80% des Preisanstiegs durch Hedgefonds gemacht wurden. Irgendwie deckte sich das gar nicht mehr mit dem, was ich jetzt bis hierhin verstanden habe. Ich wollte diese Aussage prüfen und rief bei Judy Gaines an, eine Frau, die mit mehr als 40 Jahren Commodity Trading Erfahrung heute den Soft Commodities Markt und darunter fällt eben auch Kaffee, so versteht wie kaum jemand anders. In last July, the CEO of Lavazza said that 80% of the price swings are made by hedge funds.
No. I mean, this is where people who don't necessarily understand the underlying market, when people don't have what they feel is a plausible explanation for why a market didn't go as they thought, then they victimize speculators, you know, no pun here. They get bullied, you know. They're the person who, like, the sand gets kicked on them for anything that happens wrong in the market. And people don't understand that speculators provide value.
In anderen Worten, Herr Lavazza verstehe den Kaffeemarkt nicht so richtig. Oder ebenso, die Spekulationsaktivität kann man zwar messen, sagt Heinz Zimmermann, aber wegen dem sei sie nicht alleine verantwortlich für die Preisschwankungen. Es wird klar, es braucht eine scharfe Präzision, über welche Art der Spekulation wir gerade reden. Das Lavazza-Beispiel zeigt, dass Spekulation als Erklärungsansatz nicht dienlich ist, weil es nichts erklärt, sondern einfach nur einen Sachverhalt benennt. Okay, wir verstehen jetzt also die Grundzüge der Spekulation. Mit Judy Gaines wollte ich aber tiefer rein in die Thematik. Wie ticken denn Menschen, die spekulieren? Und warum tun sie das, was sie tun? Und auf welche Signale achten sie?
And so there's this misconception that speculators overrun the market and cause prices to have wild distortions and that prices are either, you know, for the most part, either very depressed because of speculators or, you know, have increased volatility. And I don't agree with that perspective. And the reason why is because I'm a firm believer in that all activity really is generated from the cash market.
Und hier unterbreche ich. Der Cash Market. Das müssen wir verstehen. Was seht ihr vor eurem geistigen Auge, wenn ihr Cash Market hört? Ein Marktplatz mit ganz viel Cash, das so rumliegt? Ich finde das eigentlich eine witzige Vorstellung. Aber der Cash Market ist der physische Markt für realen Kaffee. Er ist nicht die Börse. Er ist der tatsächliche Handel zwischen Produzenten, Kooperativen, Exporteuren, Importeuren, Röstereien und Händlern. Also das, was wir uns unter Kaffee vorstellen, läuft über den Cash Market. Alles, was an der Börse passiert, spiegelt letztlich Erwartungen über diesen Cashmarkt wider. Wenn Judy jetzt von Fundamentals spricht, dann impliziert sie das, was am Cashmarkt passiert. Fundamentals sind alle realen, physischen und messbaren Faktoren, die das tatsächliche Angebot und die tatsächliche Nachfrage von Kaffee beeinflussen. Es ist das, was in der echten Welt passiert und nicht auf dem Bildschirm. Zurück zu Judy.
And that is at the root of any price behavior. There's something that triggered a move. And sometimes it's a little more nuanced than other times. And the speculators tend to take the opposite side of the trade. Now, sure, there's times where speculators reverse positions or come in and out. But that's because the underlying signals in the market are creating that. And so speculators are following some news event, some technical signal that's causing their behavior. Over time, the amount of speculative activity has had to increase in the market because we're producing so much more coffee than we were 30 years ago. And we're consuming so much more. And so the trade is moving far more volume, record volume, and therefore needs to hedge that. And the speculators are, you know, typically on the other side of that position and providing the necessary liquidity for the trade to move, you know, 170, 180 million bags of coffee a year with finesse.
So you're going to say part of the volatility comes from an increased volume that is produced and traded?
No, higher volume doesn't necessarily create volatility. You have to separate the two. Just because you have more volume, actually more volume creates less volatility, because there's more liquidity. And if you look at the CFTC, the My Futures Trading Commission reports released on Friday afternoons, except when there's a holiday or a government shutdown, that they clearly show that if commercial longs are exiting their positions, speculators are tending to buy. They're on opposite sides, and it creates that balance. My point is that people that are constantly blaming speculators are not looking at the other side of the equation.
So when you say that speculators react on the underlying signals, what are these underlying signals?
Well, it could be direct coffee signals. So it could be information about the Brazilian crop or a typhoon. It could be Trump and tariffs. It could be changes in certified stock levels. It could be economic news. And what is the thought about the economy and how will that impact demand? Although demand tends to be, you know, less of a driver because it's more stable than production. But are there any disruptions to trade flows? And on a global, you know, what is the global aggregate in terms of supply versus demand? And so speculators are well-versed on the fundamentals and, you know, look at technical signals and trade accordingly to that. To sum it up, speculators tend to be the scapegoat.
Und an der Stelle fühlte ich mich etwas erwischt. So wie wenn ich früher in der Schule Max Frisch gelesen habe. Max Frisch hatte diese Gabe, bei mir zumindest, mir direkt in meine Gedanken zu schauen. Und da fühlte ich mich oft mental nackt. Judy spricht davon, dass Spekulanten das schwarze Schaf seien und liefert ihre Gründe, die sie im physischen Markt sehe. Aber wir hörten doch von der exzessiven Spekulation, Judy.
Well, is it really excessive relative to the trade positions? I would say no. If you look at the speculative positions as a percentage of the total open interest, which is the number of contracts outstanding, it has not really increased substantially. I mean, it has its ebb and flows like any market, but it's not substantial and overriding the trade position. Why don't we be more specific instead of speaking in generals? Okay, so there is a potential frost in Brazil.
Right.
Right? And there's a lot of social media hyping up extent of damage that could occur from a cold snap. And naturally, the players in the market, both sides, are going to react to this news. So there could be, remember, speculators are in the market for profit and the trade is trying to hedge and manage price risk. And there's, from a speculator position, maybe some put on long positions in hopes that there's severe damage. But at the same time, the trade is saying, no, we need to protect ourselves. What if this frost doesn't occur and the market comes back down? And typically they'd be selling. Producers into a rally sell. Exporters are trying to sell to take advantage of that price increase. And so you can't just look at one side of the equation. And so was the volatility really because of speculators buying and hoping to profit? Or is the volatility because of the weather? You know, there was a fundamental reason for that activity. You can't just say, you know, speculators just don't act on a whim and one day decide, I'm going to purchase a lot of coffee and, you know, so what if it swings the market? It's not done that way. When people are putting their money on the line, okay, and speculators are making educated bets on the market based on their own research and knowledge and are not just risking, you know, the hedge funds just aren't arbitrarily risking on a whim millions and millions of dollars.
Das fand ich interessant und logisch. Da, wo es mehr zu holen gibt, da zieht das Spekulanten an. Das wäre dann also die Herdenwirkung, die wir von Heinz Zimmermann hörten. Judy bringt jetzt ein konkretes Beispiel, wie die Effekte der Spekulation mit der Volatilität zusammenhängen. Und das veranschaulicht die Situation.
If you look at some, I'll add another point here. On bull markets, right? So you look at coffee and when it has these monumental spikes higher and cocoa, you know, which had an exorbitant price rise this past year. So when you have these spike type markets, right? You know, speculators, again, are in it for profit and they have to measure their risk to reward. And so when a market is at fairly low prices, then you would expect, okay, it's a cheap buy, right? It's an easy trade. But once the market starts escalating, then all of a sudden the risk-reward changes. And the exchange also, as the market is advancing, is increasing the amount of capital that you need to have for margin calls for every trade.
Mm-hmm.
And therefore, a speculator is going to say, when the market reaches a certain point, I'm out. Thank you very much. I'm taking my profits. I'm not going to bet the entire house that this move is going to keep going and where the upside potential could be more limited than the downside risk. Like, why am I going to give up all my profits? Mm-hmm. You wouldn't. And therefore, speculators tend to exit positions before the move is ever completed. You know, they're not trying to be heroes and pick the top in the market. There's an expression, those who get the high print in the market, they're either lucky or they're liars.
Rationales Verhalten, das habe ich gar noch nicht erwähnt, aber das ist das, was Judy hier sagt. Spekulanten seien schon rationale Wesen, wenn das Risiko so hoch sein wird, dass sie das Gewonnene wieder verlieren könnten. Spekulieren ja, aber mit Vorsicht. Also nicht russisches Roulette, sondern bewusstes Spekulieren. Mein Bild des Spekulanten ändert sich langsam. Anfänglich habe ich ja gesagt, dass ich mir meistens eine männliche Person vorstellte im zweiten Lebensabschnitt, etwas jovial auftretend, so ganz platt. Jetzt kommen aber die Nuancen hinzu und ich sehe, wie die Mechanismen ticken. Was natürlich bleibt, Spekulanten sind da, um Profit zu machen. Da geht es nicht um Kaffee. Anders sieht es bei Produzenten aus, die so nahe am Produkt sind wie niemand von uns. Das sind ja komplett verschiedene Lebensrealitäten, die nur durch nackte Zahlen verbunden werden.
Es gibt eine Expectativa de incremento gradual. Entonces, esta difiere un poco del comportamiento o esta fluctuación que tiene la bolsa.
Da, wo Kaffee wächst, bedeutet Spekulation etwas ganz anderes. Miguel aus Mexiko sagt, Produzenten in den wärmeren Regionen verkaufen Kirschen. Und sie schauen wirklich jeden Tag auf den New Yorker Kaffeepreis. Jede Bewegung wird sofort in lokale Tagespreise übersetzt. Steigt der C-Preis, steigt ihr Preis. Fällt ihr Preis. In den höher gelegenen Regionen, wo Parchment oder eben Pergamino gehandelt wird, ist es anders. Dort reagieren die Produzenten langsamer, sie denken irgendwie langfristiger, aber auch sie spüren die Volatilität einfach nur zeitversetzt. Spekulation im Ursprung heißt also nicht, Futures zu handeln. Es heißt, die Börse diktiert jeden Tag, was der Kaffee vor Ort wert ist. Und viele Produzenten müssen damit leben, dass der Preis genauso schnell fällt, wie er steigt.
Y a partir de ahí hacen su especulación de precio inmediata. Entonces, como ellos comercializan cereza, van como al día. No así con la gente que comercializa pergamino. Es una expectativa un poco diferente, un poco más optimista.
You're not going to buy as much when the market is at lofty levels. You're going to pare back. You're going to reduce your inventory. You don't want to be stuck with high-priced coffee. So you're going to move hand to mouth. And that actually slows the amount of trade activity as the market goes higher and higher, spirals higher and higher. And it's the same thing with speculators, that they're not going to participate as much because the risk to reward is no longer in their favor. So as a market climbs, and this is what we've seen in the coffee market, that it, you know, when the market's trading between $1 and $2, there's a lot more activity than there is when the market's over $3 and especially over $4. So the air gets a little thinner, and therefore smaller moves have a greater, you know, smaller positions then have an outsized impact, which also leads to that sense of increased volatility.
Also, die ganz großen Hebel der Preisverschiebungen stammen aus den Fundamentals, tatsächliches Vorkommen von realem Kaffee. der Nachfrage, alles das, was der Cash-Market eben abzeichnet. Durch Spekulation werden Bewegungen verstärkt. Und jetzt gibt es da eine Volatilität, die wir zwischen Wochen und Monaten sehen, aber auch eine innerhalb weniger Tage. Und was das am anderen Ende der Kette bewirkt, ist eben echt krass. Hier sehen wir auf unseren Börsen-Apps, dass der Preis stark fluktuiert. In unserem Beispiel in Peru aber hat diese Volatilität innerhalb weniger Tage einen großen Anteil daran, wie soziale Netzwerke, die lange gewachsen sind, bedroht werden.
Nos dimos cuenta de que ya había mucha especulación y generalmente los jugadores grandes que están acá en el sector
Wir haben gleich zu Beginn gemerkt, dass es sehr viel Spekulation gab. Und die großen Player hier im Sektor, Firmen wie Espresso, Arsa, Cultivar, Olam, die kennst du ja alle. Dazu kommen viele sogenannte Acopiadores, also kleine Sammelstellen, die keine Hauptbüros sind, aber überall im Land Kaffee ankaufen. Und viele dieser Acopiadores haben wegen der Spekulation gar nicht erst geöffnet, obwohl die Ernte schon gestartet war. Ich erinnere mich genau, es dauerte Wochen. Der Kaffee wurde bereits gepflückt und wir sagen hier, der Kaffee wartet nicht. Die Leute ernteten, aber keiner kaufte. Niemand. Diese Situation hielt mehrere Wochen an. Erst Mitte, Ende Mai tauchten langsam die Preise auf, die den Markt bestimmen sollten. Und das waren sehr hohe Preise. Genau jene, über die vorher spekuliert worden war. Man konnte klar sehen, wie unterschiedlich die Firmen reagierten. Die kleineren Unternehmen konnten einfach nicht mithalten. Cultivar zum Beispiel hat direkt gesagt, wir können zu diesen Preisen nicht einkaufen. Viele Sammelstellen mussten dieses Jahr schließen. Sie konnten schlicht keinen Kaffee kaufen. Nur einige wenige blieben aktiv. Und ausgerechnet Nespresso, die sonst immer sehr hohe Preise zahlen, haben dieses Jahr extrem niedrig gezahlt. Die ganze Kaffeeszene hat sich völlig verändert. Gleichzeitig sind neue Spieler aufgetaucht. Sammelstellen, von denen niemand genau weiß, wen sie vertreten. Aber sie zahlten extrem hohe Preise. 4,5 bis 4,60 Dollar pro Pfund. Umgerechnet auf Farmgate oder Pergamino-Preise waren das sehr, sehr hohe Werte. Meine Vermutung ist, das waren Firmen aus Kolumbien, Honduras oder Brasilien. Die hatten in ihren Ländern nicht genug Kaffee und sind deshalb zu uns nach Peru gekommen, genau in der Hochsaison, um ihre Nachfrage hier zu bedienen. Und zwar um jeden Preis. Viele kleine Firmen und Kooperativen konnten da einfach nicht mithalten. Kooperativen sind zwar keine Sammelstellen, aber auch sie kauften Kaffee von ihren Mitgliedern. Und selbst sie konnten in diesem Jahr oft nicht gegen den lokalen Markt bestehen. Und genau das zeigt die große Verletzlichkeit der Produzenten. Selbst wenn sie gute Beziehungen zu ihrer Kooperative oder zu festen Käufern haben, wenn jemand plötzlich viel mehr zahlt, dann ist die Versuchung groß. Und am Ende verkauft der Produzent dorthin, wo er am meisten bekommt.
No, por eso se habla mucho, por ejemplo, de la vulnerabilidad del productor, que a pesar que ya tiene lazos muy fuertes con sus asociaciones o sus compradores, esa vulnerabilidad se manifiesta en un momento donde, uy, si están pagando más, como que el productor termina siendo tentado.
Gerade im Kaffeeursprung werden langjährige Beziehungen getestet, wenn die Volatilität hoch ist. Doch, so Judy Gaines, verstehen wir Volatilität ganz falsch. Volatilität, sagt sie, gab es schon immer.
Price itself has not been seen, but the volatility has not been at record amounts relative to the actual price. In 1997, I would say that was one of the most volatile markets that I have seen in coffee. And we haven't seen anything compared to that. To me, this move has been far more orderly. In 1997, this market bolted from $1.25 to $3.18 a pound in 4 months. And then absolutely collapsed. And I remember in just the opening, so the first like minute of trading, the market had a range that was far wider than anything we've seen yet.
40 cents.
Yep.
And compared on that level, and compared on that level, percentage is much higher of what we.
Yeah. 40 cents at $3 is a lot greater than 40 cents at $4. And we haven't seen a 40 cent move. We haven't seen it.
Tja, was sind schon 40 US Cents, kann man jetzt sagen. Naja, wenn der Kaffeepreis bei 360 oder 400 Cent pro knappes Pfund liegen, dann sind das eben 10% Unterschied. Klingt vielleicht auch nicht nach viel, aber es entscheidet über Erfolg oder Misserfolg in einem Endkonsumentenmarkt. Und dazu habe ich mit einem Rohkaffee-Einkäufer einer großen Schweizer Rösterei gesprochen und mit dem Einkaufsleiter eines europäischen Retailers. Fangen wir mit dem Rohkaffee-Einkäufer an. Beide Interviewpartner wollten anonymisiert bleiben und sie haben zugestimmt, dass ich ihnen meine Stimme leihe. Philipp, ich arbeite jetzt schon länger im Rohkaffee-Einkauf. Und wenn ich auf die letzten Jahre schaue, dann gibt es so eine Sache, die man einfach akzeptieren muss. An der Börse gibt es immer mehr Gewinner und mehr Verlierer. Das ist wie ein Naturgesetz. Natürlich, die hohen Preise heute kommen nicht nur aus Fundamentaldaten. Das ist nicht einfach Ernte schlecht, Preis hoch. Da steckt viel mehr drin. Spekulation spielt da ganz klar mit rein. Die Gewinner sind im Moment klar die Produzenten im Ursprung. Die haben endlich wieder mal gute Preise. Die Verlierer sind heute vor allem die Endkonsumenten. Denn wir als Rösterei müssen die Preise weitergeben. Das landet als Inflation im Regal und die Leute spüren das. Wir als große Rösterei sind ja selbst Marktteilnehmer. Wir handeln nicht direkt, sondern über registrierte Trader. Und ja, man kann schon erkennen, was fundamental getrieben ist und was eher spekulativ. Die, die wirklich fundamental absichern, dürfen eigentlich gar nicht Daytrading machen. Das wird mittlerweile ziemlich streng kontrolliert. Und trotzdem, die Volatilität, die trifft uns natürlich auch. Was das in den letzten Jahren gemacht hat, ich sag's mal so, die Röster und Detailhändler sind nicht gleich betroffen. Aber wenn der eine Teilnehmer bei 425 Cent einkauft und der nächste bei 400, dann hast du plötzlich einen massiven Wettbewerbsvorteil. Gerade im Private-Label-Geschäft ist das brutal. Da entscheiden 20 Cent pro Pfund über Sieg oder Niederlage. Und dann kommt das eigentliche Problem. Volatilität, nicht der Preis. Wenn alle den gleichen Schmerz hätten, wunderbar, kein Thema, aber so ist es eben nicht. Was wir gemerkt haben, du brauchst einen langen Schnauf. Du brauchst gute Beziehungen zu deinen Kunden. Und du darfst nicht verzocken, nicht super long gehen, nicht mehr verkaufen, als du wirklich abgesichert hast. Back-to-back ist wichtiger denn je. Wir versuchen heute viel stärker zu koordinieren. Der Einkauf, der Verkauf, Finance, früher waren das fast getrennte Inseln. Heute sitzen wir enger zusammen, weil du das Risiko nicht mehr in deinem Silo lassen kannst. Wachstum im Private Label sehe ich aktuell kaum. Ich sehe eher Parallelen zu Kakao. Dort ist der Konsum über Jahre um 5% gesunken. Niemand hatte eingeplant, dass sein Markt einfach mal kleiner wird. Und als es passierte, wurde der Wettbewerb sofort härter. Margen kaputt, Volumen weg, das ganze System unter Druck. Und genau da sind wir jetzt eben bei Kaffee auch. Die Preise über 400 Cent sind nicht gesund. Sie lassen den Markt schrumpfen. Sie gefährden Volumen und irgendwann verändert dies das ganze Konsumverhalten. So, und jetzt müsst ihr mal kurz die Perspektive ändern, denn jetzt führen wir den Einkaufsleiter einer der größten Supermärkte Europas. Also einer, der beim anderen, den wir gerade gehört haben, auch einkauft. Und es ist wirklich interessant, wie fast deckungsgleich diese Aussagen sind. Schau, Philipp, grundsätzlich funktioniert der Rohkaffeemarkt, aber er hat seine Perversionen und die hängen fast immer mit der Volatilität zusammen. Wir im Lebensmitteleinzelhandel bewegen enorme Mengen. Wenn du für 120 Millionen Dollar Rohkaffee im Jahr einkaufst, wie wir mit unseren Eigenmarken, dann macht schon eine kleine Marktbewegung einen riesigen Unterschied. Und das ist das Problem. Die Volatilität kann dir die komplette Buchhaltung zerstören. Alle reden immer über den reinen Preis. Aber für uns ist der Preis gar nicht das Hauptthema. Es geht um das Risiko, im falschen Moment zu kaufen. Wenn du bei 425 Cent das Pfund kaufst und dein Wettbewerber zwei Wochen später bei 400, dann hast du ein massives Problem. Und das hat nichts mit Spekulieren zu tun, das ist einfach Timing, gezwungen durch die Volatilität des C-Markets. Und ja, es wird immer davon gesprochen, man könne günstig kaufen. Aber das gibt es in diesem Markt eigentlich nicht. Seriös beschaffen heißt, marktbegleitend arbeiten. Wir spekulieren nicht. Wir folgen dem Markt. Wir machen keine großen Wetten und das gilt eigentlich für alle großen Händler. Aber im Hintergrund passiert etwas anderes. Die Certified Stocks, der Spotmarkt, die ganzen Bewegungen, die aus einem Inverted Market entstehen. Wenn der Markt invertiert, kann das ganze Geschäftsmodell eines Traders über Nacht kippen. Wir hatten Fälle, da war Kaffee vom Freitag auf Montag plötzlich Millionen teurer und das nur, weil der Markt sich gedreht hat. Das Problem ist, Kaffee kann immer gekauft und verkauft werden, jederzeit. Und diese Handelbarkeit führt eben zu enormen Verschiebungen. Wenn alle gleichzeitig in Richtung Differentials gehen, weil Blends zu riskant werden, dann entstehen plötzlich komplett neue Muster. Und du kannst nicht mehr darauf bauen, dass irgendwas stabil bleibt. Vieles passiert heute in Echtzeit. Es gibt kein Arztgeheimnis im Kaffeemarkt mehr. Jeder weiß, was die anderen machen. Und gleichzeitig wird der Druck größer, sich vertikal zu integrieren, weil man so die Risiken besser kontrollieren kann. Für mich ist das Fazit ziemlich klar. Der Markt ist gut, aber seine Ausschläge, seine extremen Verwerfungen, das ist der Teil, der uns Probleme macht. Nicht der Preis an sich, sondern das Risiko, das der Preis mit sich bringt. Ist witzig, nicht? Da lade ich beide für ein Gespräch über Spekulation ein, aber wir kommen sehr schnell auf die Volatilität zu sprechen. Es hat sich bei Miguel in Mexiko und Cesar in Peru bestätigt, also im Kaffeeursprung, aber auch bei den Verarbeitern hier, dass sie Spekulation als normal erachten, die davon ausgehende Volatilität aber wirklich zerstörerisch wirken kann. Märkte sind von Menschen gemacht. Deswegen könnten wir sie eigentlich auch ändern. Und als ich dann dachte, dass ich jetzt einen klaren Blick über das Verhältnis von Spekulation und Volatilität hätte, kam Judy um die Ecke mit einem Thema und meinte, Philipp, das sei der Elephant in the Room. Und viel zu wenige Menschen würden darüber reden. Es ging um die Certified Stocks. Certified Stocks, das sind Kaffees, die physisch in zertifizierten Lagerhäusern rund um die Welt liegen. Es ist das einzige Tool, das wir haben, um wirklich zu wissen, wie viel Kaffee da eigentlich gerade vorhanden ist. Alles andere sind Schätzungen. Die gibt's, aber diese Schätzungen sind von verschiedenen Institutionen und diese Schätzungen gehen zum Teil stark auseinander. Und jetzt ratet mal, was das bedeutet, wenn zwei Schätzungen total andere Zahlen versprechen. Voilà.
So, certified stocks represent only the portion of coffee that is deliverable against the New York Arabica contract. And you also have certified stocks in London. Okay, but let's focus on the New York C Arabica contract. And less than 2% of all contracts actually get delivered.
Hmm.
And so why should certified stocks have this oversized reaction? Because it is very visible. And when you talk about global supply and demand, right, there's, you have 10 different people in the room and you could have 20 different estimates of, you know, does anyone really know precisely what global production is and world stocks? No, it's a lot of guesswork. And those numbers don't come out with revisions every single day.
And those numbers as well are different, whoever you ask. right? So every trader gives you a different estimate.
Huh? 20 different answers, right?
Yes.
And it's a range. And I think there's general agreement in terms of the direction, but the actual numbers are more vague. But certified stocks are very, very definite, and they don't represent all the coffee in the world. So now, when you are talking about certified stocks, they control some of the market activity in terms of the spreads in the market and also trade flows as a result of that. So what happens is when certified stocks start to be drawn down and are more limited, then the market is going to take notice because the short holder is required to make delivery if a long wants to stand in for it during the delivery period for the contract.
Und hier lernen wir nochmal einen sehr wichtigen Begriff, der uns hilft, das Ganze zu verstehen. Beim Coffee Sea Market gibt es zwei wichtige Zeitpunkte. Der First Notice Day ist der erste Tag, ab dem ein Käufer sagen kann, hey, ich will jetzt echten Kaffee geliefert bekommen. Die Delivery Period ist dann der Zeitraum, in dem diese Lieferung tatsächlich stattfinden könnte. Für die meisten Trader passiert das aber gar nicht, denn die meisten Trader schließen ihre Positionen vorher. Was heißt das jetzt wieder? Das heißt, dass ihr Future nicht zu echtem Kaffee wird. Ein Future könnte am First Notice Day oder eben dann in der Delivery Period in eine physische Lieferung übergehen. Also realen Kaffee, der in einem Lager, in einem dieser Certified Stocks Lager abgeholt oder geliefert werden muss. Aber die meisten Trader wollen gar keinen echten Kaffee. Sie handeln Preisbewegungen und nicht die eigentliche, die physische Ware. Und darum machen sie dann Folgendes, sie schließen ihre Position oder sie rollen sie in die nächste Delivery Period, bevor die Gefahr entsteht, Kaffee liefern oder annehmen zu müssen. Das bedeutet konkret, wer long ist, verkauft seinen Kontrakt wieder. Wer short ist, kauft den Kontrakt zurück. Und damit vermeiden sie dann die physische Lieferung, die Lagerkosten, die Qualitätsanforderungen, die Logistik und die Finanzierungen, was eben alles finanzielle Posten sind. Ich merke gerade, dass das wirklich wahrscheinlich die beste Zusammenfassung war. Vielleicht spult ihr nochmals 30 Sekunden zurück und hört es euch nochmals an, bevor wir weiter zu Judy gehen.
And so when the open interest is still excessive, going into, leading into this notice period for the contract delivery, and then all of a sudden the shorts get nervous because, well, wait a second, I might need to find this coffee to make delivery if I don't exit out of my position. And what tends to happen is when there's low certified stocks, the market moves into backwardation. So the nearby contract trades at a premium to the more distant contract months. That's backwardation. It's an inverted market structure. Mm-hmm. Whereas normally a carrying charge market is called contango, and 1 month is higher. The further out you go, the more expensive the contracts are, reflecting the cost of storing, warehousing that coffee. So it costs the warehouse costs, interest, cost of capital, and related fees. And so that is the normal market structure. Now, as certified stocks come down, the market tends to react to it and the market can invert when it becomes more extreme. And the reason why the market inverts is that you need to pull more coffee to the board. And so sellers would say, hey, why would I not sell my coffee today when it's at a 20 cent premium to the next contract month? Why would I hold the coffee and lose 20 cents by holding it? And therefore, you would get more coffee moving, flowing to the New York board, okay, with warehouses in US and Europe, and it would help to build up that supply. The other lever is what makes someone want to deliver coffee to the New York market or not. And herein lies a problem. And that is that the exchange rules and the shifts in the global market, okay, where there was a focus on quality more so than quantity after the historic lows in 2000 and the specialty coffee movement, the very coffees that are deliverable against the New York contract, there's been an improvement in the quality of those coffees and the differential, the country, the premiums being received are positive as opposed to a negative differential. And in other markets, the differential is called the basis. And the formula is very simple. It's cash minus futures. So when the cash price is stronger than the futures, then why would you want to deliver coffee against the New York contract when you could get a better price selling it in the cash market, in the physical market? So you wouldn't. And as most of the 20 origins are selling at a premium in the physical market, there's very little coffee that shows up.
Huh.
And that's why you've had this ongoing drain in stocks for 25 years.
Also, wenn der Cash Market, also der physische Marktpreis, höher als der Börsenpreis ist, warum würden Produzenten an die Börse liefern? Man wäre ja verrückt, sagt mir Judy an anderer Stelle. Klar, warum Kaffee günstiger verkaufen, wenn ihn jemand teurer nimmt? Ich rechne hier jetzt mal Loyalität und langfristige persönliche Beziehungen nicht mit rein. Denn in solchen Verbindungen sehe ich oft, dass Produzenten aufgrund von langfristiger Zusammenarbeit Rabatt gegeben haben. Das war auch bei uns immer wieder mal der Fall. Aber grosso modo, warum sollten sie das tun? Vor allem, wenn an einen anonymen Markt verkauft wird. Der C-Market, also die Börse, ist nämlich anonym. Er ist das Auffangbecken von Kaffees, die nicht mal vom Cash-Market geschluckt werden. Wenn es aber wieder sehr viel Kaffee geben wird, dann dürfte sich der Kaffeespeicher wieder füllen. Aber wenn das Gegenteil eintritt, wenn der Speicher, also die Certified Stocks, jetzt ganz geleert würden, was würde dann passieren?
Oh, well, we had that in 1997. We pretty much were at zero.
Right.
Exploded. And prices exploded. And so all the mechanisms came into play. So you had the backwardation was much more extreme than it is today.
Huh.
And you also had the rapid contract, you know, skyrocket, but Robusta prices languished. Brazil, Vietnam was producing, you know, their largest crop ever at that point.
Hmm.
And therefore, the arbitrage between the New York and the London market widened to historic levels, and it caused roasters to learn to sort of steam clean the Robusta coffee and start utilizing more of it in commercial blends. And sure enough, if you look at the arbitrage now, it's at record levels. So the market is really showing that it's using all the tools at its disposal to smooth out any supply gaps and discrepancies. That the market is really actually very efficient. As much as people want to say it's highly volatile and everything else, the market is truly being efficient.
Der Markt sei äußerst effizient, sagt Judy. Und ich muss an dieser Stelle immer wieder sagen, den Markt gibt es ja eigentlich nicht, sondern ein Markt besteht immer aus Menschen, die Entscheidungen treffen. Es sind Menschen und ja, mittlerweile immer mehr algorithmische Entscheidungen, die das Verhalten im Markt in die Bahnen lenken. Aber alles, was der Mensch gemacht hat, kann der Mensch auch wieder anders machen. Theoretisch. Oder aber man nutzt den Markt zu seinen Gunsten. Ich habe mit Florian Schaffner von Algrano dazu gesprochen. Er erklärt zuerst nochmals genau, wie das jetzt funktioniert mit diesen Futures und Optionen und wie man diesen Markt sich selbst zu Nutzen machen kann.
Was auch immer ich mache, auf welcher Skala auch immer, C-Market ist jetzt relevant. Und die nächste Frage ist, kann ich den C-Market nutzen als ein Tool, als ein Instrument, das mir hilft, letzten Endes auch mit der Volatilität umzugehen? Um ein Beispiel zu machen, nehmen wir eine Kooperative in einem Ursprungsland und diese Kooperative hat einen Kaufvertrag mit einem Röster für Kaffee zu einem bestimmten Preis. Die Kooperative selbst hat diesen Kaffee aber eventuell selber noch nicht gesourced von seinen Mitgliedern. Sprich, sie haben Kaffee verkauft, den sie selber noch gar nicht haben. Und wenn sich der Preis von Tag zu Tag so stark bewegt, laufen sie das Risiko, dass, wenn der Preis sich erhöht zwischen dem Vertragsabschluss und dem Moment, an dem sie den Kaffee sichern können von ihren Mitgliedern, verlieren sie auf dem Deal. Sie zahlen potenziell den Kaffeebauern mehr, als sie vom Röster bezahlt werden. Das ist das Worst-Case-Szenario. Das Best-Case ist natürlich, dass der Preis runtergeht und sie den Kaffee zu günstigeren Preisen sichern können, als sie es dann verkaufen werden an den Röster. Die meisten Kooperativen wollen oder sollten diesen Gamble nicht nehmen. Das heißt, sie suchen jemanden, der ihnen dieses Preisrisiko abnimmt. Und der C-Market dient auch dazu, solche Risiken an andere Parteien zu verkaufen, die dieses Risiko nehmen möchten. Sprich, sie schließen den Vertrag mit dem Röster ab zu einem Preis und gleichzeitig sichern sie sich über den C-Market ab, um zu sagen, wenn sich dieser Preis bewegt, ich kann mit dem Markt mitgehen und ich kann den Bauern mehr zahlen, als ich vom Röster am Schluss bezahlt werde. Aber über den C-Market und über diesen Hedge, den ich gekauft habe, sind alle Verluste, die ich potenziell habe, abgedeckt von dieser anderen Partei, die das Risiko übernommen hat. Und ich kann das über Futures machen, ich kann das über Optionen machen. Es gibt verschiedene Instrumente im Markt. Aber das ist ein Beispiel dafür, den C-Market zu nutzen, auch dafür, wofür er ursprünglich eigentlich auch aufgesetzt wurde. Damit ich Risiken, die ich selber nicht nehmen möchte, in den Markt abschieben kann.
Und da werden diese Risiken von Spekulanten aufgenommen. Ich glaube, jetzt ist das klar geworden, wie das Ganze funktioniert, was eigentlich die Rolle von Spekulanten in diesem C-Market ist. Aber es gibt auch hier Restriktionen. Wir sprechen nämlich die ganze Zeit nur implizit über große Volumen, also Volumen ab einem kleinen Schiffscontainer. Aber was ist denn mit den Zehntausenden von kleinen Röstereien? Die nutzen nämlich den C-Market kaum. Produzenten haben viel früher damit angefangen und gemerkt, wie wichtig dieser Markt für sie ist, wenn sie ihn richtig nutzen können.
Wenn wir uns umhören oder umschauen auf Produzenten- und auf Rösterseite, wer nutzt den C-Market als Tool, als Hedging-Tool und wer macht das auch schon länger, dann ist sicher ein wichtiger Punkt ist, C-Market-Hedging oder dieser Futures-Market kommt mit Restriktionen. Die wahrscheinlich wichtigste Restriktion ist das Volumen selbst. C-Market oder der Kaffee, der über den C-Market gehandelt wird, hat eine Minimum-Size von einem Container. Das heißt, alles, was drunter ist, ist schwierig oder nicht möglich, über den C-Market abzuwickeln. Das heißt, grundsätzlich jene Firmen oder Organisationen, die Erfahrungen haben, sind in der Tendenz die größeren Röster, die größeren Produzenten. Überraschenderweise oder vielleicht auch nicht so überraschenderweise sehen wir im Spezialitätenmarkt, dass Produzenten den C-Market schon länger und öfter nutzen als Röster. Wahrscheinlich auch aus einem gewissen Risiko oder so, dass das Ganze eine Produzenten oder eine Firma auf Produzentenseite zu führen, ist wahrscheinlich oder war historisch gesehen immer schon herausfordernder, als es das auf Rösterseite war. Und sie haben früher damit begonnen, diesen Markt zu verstehen, wie sie ihn nutzen können. Was wir sicher auch sehen über die letzten Jahre ist, dass egal ob Produzent oder Röster, dass es öfters genutzt wird. Also wir sehen sehr oft, dass Produzenten begonnen haben, Kaffee, den sie früher zu fixen Preisen angeboten haben, den auf Differential anzubieten. Sprich, sie geben nicht einen fixen Preis, sondern sie sagen, der Preis ist C-Market plus 40 Cent oder 30 Cent oder eine Qualitätsprämie. Und der Preis wird erst fixiert an dem Tag, an dem man den Vertrag abschließt. Und dann schaut man, wo steht der C-Market jetzt. Und das ist der Preis, der fixiert wird. Und das kommt sicher auch daher, dass die Volatilität in den letzten Jahren sehr stark gestiegen ist. In einem Markt, an dem der C-Market von Tag zu Tag oder Woche zu Woche immer ungefähr derselbe ist, braucht es dieses Hedging nicht, weil dieses Risiko der Volatilität auch nicht wirklich vorhanden ist. In einem Markt wie heute, wo innerhalb von einem Tag der Preis aufs Kilo um 30, 40, 50 Cent schwanken kann, wird das Risiko sehr viel größer und dementsprechend die Nutzung des C-Markets als Tool auch populärer. Und man hat im Markt jene Akteure, die tatsächlich mit Kaffee zu tun haben, physisch, aber man hat auch jene Akteure wie Banken, Versicherungen oder Hedgefonds, die am physischen Gut Kaffee nicht interessiert sind und die ein anderes Business führen. Der Punkt ist aber auch, wenn ich als Röster oder als Produzent Risiko in den Markt abschieben möchte, braucht es jemand auf der Gegenseite, der bereit ist, dieses Risiko zu übernehmen. Und das sind oftmals auch Banken oder Fonds. Aber wenn sie mal drin sind, dann hat man sie für beides. Also einerseits braucht man sie, andererseits ist es ein Tool, das missbraucht werden kann oder gebraucht werden kann für Dinge, für das es ursprünglich nicht aufgesetzt wurde. Aber man ist etwas in dieser Situation, you can't have one without the other.
Und nach dieser ausführlichen Hafenrundfahrt habe ich es verstanden. Spekulation ist ein notwendiges Übel, wenn ich Florians Aussagen etwas anders zusammenfasse. Also irgendwie finden die nicht spekulieren, Spekulation mühsam, weil sie Volatilität verursacht, die sonst nicht so massiv wäre. Wenn wir keine Spekulation hätten, dann würde der Markt nicht funktionieren, wie er heute funktioniert, weil es zu wenig Geld drin hätte und Produzenten könnten keine Absicherung, kein Hedging machen. Wir müssen die exzessive Spekulation, wie sie Heinz Zimmermann genannt hat, echt als Perversion eines Systems anschauen. Es macht total Sinn, wenn man damit spekuliert und Geld verdienen kann. Die Volatilität macht aber überhaupt keinen Sinn, wie wir von César aus Peru, Miguel in Mexiko und den beiden Supermärkten gehört haben. Nein, sie gefährdet soziale Strukturen, sie gefährdet Partnerschaften, sie gefährdet Unternehmen. Wenn übermäßige Spekulation also so einen krassen Hebel hat, tja, warum schieben wir da eigentlich keinen Riegel? Ich meine so richtig, so mit Gesetzen. Dazu habe ich mit Sylvie Lang von Public Eye gesprochen, Co-Teamleiterin Recherche und im Advocacy-Team. Sie ist Spezialistin für Agrarmärkte und beobachtet diese Branche schon sehr lange.
Bei der exzessiven Spekulation geht es vor allem darum, dass man
die Volatilität der Preise ausnutzt, um einen finanziellen Gewinn zu machen. Also die Akteure, die exzessiv spekulieren, die sind nicht an den unterliegenden Rohstoffen, also eigentlich am physischen Rohstoff interessiert und diesen gegen Preisschwankungen abzusichern, sondern die wollen einfach einen finanziellen Profit auf den Märkten machen. Jetzt hat man aber gesehen, dass wenn die Preise sehr stark schwanken, dass immer mehr Akteure in diesen Markt hineindrängen, also immer mehr Finanzakteure. Das ist ein typisches Zeichen für Spekulation, dass diese Akteure und auch die Instrumente, die gehandelt werden, dass die zunehmen. Und da gibt es auch Studien, die belegen, dass zum Beispiel im Frühling 2022, also eben kurz nach der russischen Invasion in der Ukraine, dass da die Hälfte der Börsenkäufe beispielsweise von Spekulanten getätigt worden sind, oder dass 25% beispielsweise des Anstiegs des Ölpreises auf Spekulation zurückgehen. Also man sieht da ganz klar, dass das eben nicht nur eine absichernde Wirkung hat, sondern eben auch eine preistreibende Wirkung hat. Und das kann problematisch sein.
Also es ist ja Kaffee kein Nahrungsmittel und Kakao auch nicht, Weizen aber schon. Wie würdest du da die beiden Spekulationsmärkte unterscheiden? Also sagen wir mal Weizen als Nahrungsmittel und Kaffee und Kakao als Cash Crop.
Ich glaube, man muss grundsätzlich mal sagen, dass eben exzessive Spekulation, egal mit welchem Rohstoff, problematisch sein kann, weil die Märkte, die reagieren aufeinander, die sind verlinkt. Also wenn beispielsweise der Ölpreis ansteigt, verteuert sich die Produktion von allen Agrarprodukten. Das heißt, es muss nicht unbedingt mal Spekulation mit einem bestimmten Agrarprodukt sein oder mit einem Lebensmittel in dem Sinn sein, dass die Preise gegen oben oder gegen unten treiben kann, sondern das kann Spekulation allgemein sein mit anderen Derivaten. Also eben beim Ölpreis sehen wir das ganz direkt, weil das natürlich den ganzen Transport verteuert, weil das die ganze landwirtschaftliche Produktion verteuert, weil das die Verschiffung verteuert und so weiter. Also ich würde nicht mal so sehr unterscheiden zwischen, bei dem einen Rohstoff ist es jetzt per se problematischer als bei dem anderen, sondern mal das ganz grundsätzlich sehr kritisch sehen. Und dann ist es natürlich aber schon so, dass wenn die Spekulation, die exzessive Spekulation Auswirkungen auf die Preise hat oder eben auch auf die Schwankungen hat, diese Volatilität, das muss man vielleicht auch noch unterscheiden, dann kann das ganz direkte Auswirkungen haben, vor allem auf Menschen in jenen Ländern, wo die Lebensmittelkosten einen viel größeren Anteil an ihren Gesamtausgaben ausmachen, wo auch die Rohstoffanteile einen viel größeren Anteil an ihrem Warenkorb in dem Sinn ausmachen, weil sie zum Beispiel viel weniger verarbeitete Produkte konsumieren. Und da kann es dann natürlich schon einen direkteren eine direktere Auswirkung haben, ob jetzt mit konkret mit Weizen spekuliert wird oder mit anderen Produkten. Ich glaube, als allererstes brauchen wir noch viel mehr Transparenz. Also es gibt immer noch keine wissenschaftliche Einigkeit darüber, inwiefern Spekulation ein entscheidender Faktor beim Anstieg von Nahrungsmittelpreisen ist. Es gibt eine gewisse Einigkeit, dass Spekulation einen Einfluss auf die Preisbildung haben kann, sowohl nach oben als nach unten. Und es gibt auch diverse Studien, die das eine und das andere bestätigen, aber es gibt immer noch viel zu wenig Transparenz bezüglich, wer die Akteure sind, die spekulieren, und es gibt auch immer noch zu wenig Regulierung, die diese exzessive Spekulation eindämmen würde. Alle großen Agrarhändler haben hier wichtige Sitze, zum Teil sogar ihre Hauptsitze, und lassen einen Großteil des Handels mit diesen Agrarrohstoffen über ihre Schweizer Niederlassungen laufen. Das ist zwar alles Transithandel, das heißt, diese Rohstoffe kommen nicht physisch in die Schweiz, aber sie werden quasi von den Schweizer Büros dieser Händler orchestriert. Also das ist das eine, die Transparenz. Da muss wirklich noch viel mehr geschehen. Da müssen unserer Meinung nach auch die Händler in die Pflicht genommen werden, zum Beispiel offenzulegen,
inwiefern sie spekulieren, was davon Hedging ist und was nicht, welche Tochtergesellschaften sie halten, die diese Tätigkeiten ausführen, das weiß man alles nicht, weil die Händler größtenteils privat gehalten sind und nicht dazu verpflichtet sind, diese Informationen preiszugeben.
Selvi macht hier auf einen weiteren Akteur aufmerksam, der spekuliert, den wir bis hierhin aber noch gar nicht angesprochen haben. Es geht um Prop Trading. Prop Trading oder eben Proprietary Trading, das sind professionelle Trader, die mit firmeneigenem Kapital handeln, um aus kleinen Preisschwankungen Profit zu machen. Ihr könnt euch also vorstellen, dass es ein Mutterhaus gibt und die handeln dann mit Kaffee oder anderen Rohstoffen. Und dann gibt es noch eine Tochterfirma und die nimmt das Kapital aus der Mutterfirma und fängt jetzt mit dem an zu spekulieren. Also, diese Tochterfirma würde dann an den Finanzmärkten mit ihrem Geld handeln, und zwar nicht im Auftrag von Kunden, sondern mit dem firmeneigenen Geld. Und diese Firmen nutzen Algorithmen und Datenmodelle und schnelle Handelssysteme, um Preisbewegungen auszunutzen. Und eben auch im Kaffee-Futures-Markt. Die Prop-Trader, sie erhöhen zwar die Liquidität, aber sie können kurzfristige Bewegungen verstärken, nach oben, nach unten, weil sie eben sehr schnell ein- und aussteigen. Und sie können das eben machen, weil sie so ein großes Marktverständnis haben, weil aus dem gleichen Hause die Analysen kommen, wie viel Kaffee im Markt ist. Die Wettermodelle sind da, plus ein großes Verständnis für den ganzen Markt. Also ein großes Insiderwissen vorhanden ist.
Und das andere ist die effektive Regulierung der Finanzmärkte. Da gab es in den USA und in der EU strengere Regulierungen nach der Finanzkrise 2007 und 2008. Aber das wird von verschiedenen Akteuren, auch wissenschaftlichen Akteuren, in Frage gestellt, ob diese Regulierung wirklich ausreichend ist, um die exzessive Spekulation eben einzudämmen. Also da geht es beispielsweise um Positionslimiten, also Anzahl von Kontrakten, die ein Investor pro Commodity halten darf. Und ein gutes Beispiel, das zeigt, dass das offensichtlich nicht funktioniert hat, ist zum Beispiel die Chicagoer Getreidebörse, die im, ich glaube, das war auch im Frühling 2022, wenn ich mich nicht irre, für 5 Tage schließen musste, weil die diese Trading Limits erreicht waren. Also das hat man wirklich ausgeschöpft. Jetzt kann man sagen, ja gut, in der Schweiz gibt es ja gar keine Rohstoffbörse, da werden ja keine Rohstoffderivate gehandelt, also ist das für uns gar kein Problem. Das greift ein bisschen zu kurz, denn wir haben eben alle Händler hier und die machen ja diese Geschäfte auch. Nur weiß man nicht wahnsinnig viel darüber und die Schweiz interessiert das offensichtlich auch nicht sehr, sonst würde sie da auch mehr hinschauen.
Also du sagst, es braucht Transparenz und nur über Transparenz kann man überhaupt Regularien aufstellen. Ich finde schon interessant, dass du sagst, es gibt fast keine Forschung dazu. Ist das, also es, die Forschung, ja, die es gibt, ist die alt oder neu? Oder wo kommt
also es
die,
gibt ja? schon Forschung dazu, es gibt keine wissenschaftliche Einigkeit bezüglich welchen Faktor die Spekulation wirklich beim Anstieg von Nahrungsmittelpreisen spielt. Es gibt die einen Studien, die sagen, ja, es hat einen Einfluss, es gibt andere Studien, die sagen, nein, es hat keinen Einfluss. Also grundsätzlich passiert die Preisbildung ja mittel- bis langfristig, wenn sie funktioniert, über Angebot und Nachfrage. Was man aber festgestellt hat, eben es gibt diese Anzeichen für die exzessive Spekulation, also wenn zum Beispiel die Preise massiv schwanken, also diese wahnsinnig hohe Volatilität, das ist immer ein Anzeichen dafür, dass da auch noch andere Faktoren am Werk sind. Das war beispielsweise auch im Sommer 2022 so. Da hat die Financial Times, das ist ja jetzt doch nicht gerade die, sagen wir mal, progressivste Zeitung, die hat sogar gesagt, da gibt es jetzt wirklich keine fundamentale Grundlage mehr für diesen Preiszerfall. Also da sind die Preise zuerst in die Höhe geschossen und nachher wieder zusammengekracht. Und das war, weil eben so viele finanzielle Akteure auch in diesen Handel hineingestiegen sind und dann auf fallende Preise gewettet haben, dann ihre ganzen Positionen wieder verkauft haben und dann ist das Ganze wieder zusammengefallen. Also zum Beispiel bei Kakao oder auch bei Weizen war das so. Und das konnte man schon mehrmals beobachten. diese wahnsinnig hohe Volatilität. Und dann, ich habe es vorher bereits gesagt, eben diese Zunahme von den Finanzakteuren, die kommen natürlich immer dann, wenn die Preise besonders schwanken, weil dann lässt sich am meisten Profit machen. Das ist am interessantesten. Und auch, wenn sich zum Beispiel die Future- und die Spot-Preise, also diese zukünftigen Preise, die man bezahlt, wenn man mit Derivaten handelt, und die effektiven Preise, die man dann für physische Rohstoffe bezahlt, wenn sich die nicht mehr annähern, dann sagt man, dann funktioniert die Preisfindungsfunktion des Marktes nicht mehr. Weil das ist ja eigentlich genau das System, oder? Dass man für einen Rohstoff zu einem späteren Zeitpunkt einen Preis bezahlt, von dem man ausgeht, dass der Rohstoff dann in der Zukunft so viel wert sein wird. Und das sollte er ja dann auch, weil das ja berechnet wird anhand von eben Angebot und Nachfrage und verschiedenen Faktoren. Und wenn die sich nicht mehr annähern, dann weiß man eigentlich, da stimmt was nicht in dem Markt.
Wie würde denn ein, sagen wir, exzessiver, spekulationsbereinigter Markt nach deiner Vision aussehen?
Ja, ich glaube, wir müssen grundsätzlich noch einen Schritt zurückgehen und sagen, wer trägt dann eigentlich die ganzen Risiken in diesen Agrarmärkten? Wer müsste sich absichern können und kann das nicht? Wer macht die größten Profite auf Kosten von wem? Und da sind wir natürlich sehr schnell bei dieser sehr ungleichen Verteilung von Risiken und Profit entlang dieser ganzen Wertschöpfungskette. Und es ist ein bisschen unterschiedlich, je nach Agrarrohstoffen, je nachdem, ob die eher jetzt kapitalintensiv, großflächig angebaut werden oder ob das eher arbeitsintensive, kleinbäuerliche Produktionen sind, können die Produzierenden auch ganz unterschiedlich an diesen Märkten teilnehmen. Also wenn man ein Sojabauer in den USA ist beispielsweise, dann kann man sich auch absichern auf den Märkten. Oder ist man auch Marktteilnehmer und kann sich gegen Preisrisiken absichern? Wenn man ein Kakaobauer ist in Ghana und einen Hektar hat, dann weiß man nicht mal, an wen man seine Bohnen verkauft. Und dann versteht man vielleicht auch nichts vom Weltmarkt. Man hat keine Gelegenheit, da teilzunehmen oder sich abzusichern. Man ist also diesen ganzen Risiken, die es gibt in diesem Sektor, viel unmittelbarer ausgesetzt als andere Marktteilnehmende. Also ich denke, das erste oder das grundlegende Problem ist schon mal dieses Machtungleichgewicht, das es in diesem in diesem Sektor gibt. Und das hat nicht nur mit der Börse in dem Sinn oder mit der Spekulation zu tun, aber dort zeigt es sich einfach auch. Also wer hat eigentlich überhaupt die Möglichkeit, dieses Hedging beispielsweise zu betreiben oder nicht kommerzielle, also finanzielle Geschäfte, seinen Profit zu steigern? Und wer ist einfach Price Taker in diesem System und hat eigentlich wahnsinnig wenig zu sagen? Aber grundsätzlich ist es auch ein Stück weit einfach stoßend, dass mit dem Handel von Lebensmitteln oder Agrarprodukten überhaupt so ein exzessiver Profit gemacht wird. Also was wir gesehen haben an einer Studie der UNO, also der UNO-Handelsorganisation UNCTAD, ist, dass die Volatilität der Preise und die Gewinnentwicklungen der Agrarhändler in den letzten Jahren immer schön korrespondierten. Also je höher die Schwankungen, je unsicherer quasi die Lage auf den Märkten war, desto größer die Profite der Agrarhändler. Und ich denke, das sagt eigentlich schon in Zeiten des globalen Hungers und vieler globalen Krisen einiges aus.
Die Frage nach der Moral habe ich mir für den Schluss aufgespart. Und dafür gehen wir nochmals dahin zurück, wo alles begann. Wir gehen nach Basel an die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät zu Heinz Zimmermann. Er hat jahrzehntelang über Spekulation geforscht. Und er hat mich überrascht mit seiner Antwort, ob Spekulation moralisch verantwortbar ist.
Moral misst natürlich mit anderen Kategorien, als wir das tun, im Finanzbereich. Und Moral hat ja häufig auch mit nicht messbaren Aspekten zu tun. Und das ist ein Aspekt, den ich gelernt habe, in meinem Leben schon immer klar zu unterscheiden. Es gibt viele wichtige Dinge, die kann man in dem Sinn nicht messen. Aber man sollte sich von den messbaren Dingen schon auch etwas belehren lassen manchmal. Und moralische Vorstellungen kommen ja nicht einfach aus dem Unterbewussten, sondern auch aus dem Messbaren. Aber eben, ich möchte betonen, es gibt viele Dinge, die im Leben wichtig sind, die in der Moral wichtig sind, die nicht auf messbaren Dingen beruhen.
Jetzt runden wir das Ganze ab. Und wenn wir mal sagen, in all diesen Märkten, jetzt aber auch spezifisch auf den Kaffeemarkt bezogen, was wäre denn, wenn wir keine Spekulation mehr hätten?
Dann würden die Märkte destabilisiert. Genau, das würde genauso die Volatilität anregen, wie eben zu viel spekuliert. Genau. Das ist so ein instabiles Gleichgewicht. Genau. Denn der Punkt ist einfach, dann würden die Preise, wenn nicht ein Markt, der nur von der Absicherung lebt, wo niemand das Gegenparteirisiko übernehmen möchte, wo niemand in die Lücke springen würde, der würde einfach dann durch viel volatilere Preisbewegungen dann kompensiert, also eine stabilisierende Gegenpartei, das Risiko, das Nettorisiko eben übernehmen würde. Genau. Ich meine, es gibt ein kleines Beispiel dafür. Ich meine, der Börsencrash, der hat nichts mit Kaffee zu tun, 1987. Was passiert, wenn alle Leute irgendwie ohne Futures-Märkte oder Optionsmärkte zu benutzen, plötzlich unkoordiniert genau das Gleiche machen? Alle wissen, okay, am Montag werde ich verkaufen, wenn der Preis mehr als 5% sinkt. Okay, das war in allen Köpfen drin der Leute. Aber niemand hat es vom anderen gewusst. Und dann sank der Preis um 5,5%. Dann haben alle verkauft gleichzeitig unkoordiniert. Die Gegenseite war nicht vorhanden. Die Gegenseite war nicht vorbereitet darauf. Und dann ist der Preis nicht 5,5%, sondern 30% gesunken. Weil dann die wenigen, die bereit waren zu kaufen, auf einen solchen Preiseinbruch nicht vorbereitet waren. Nicht ein Markt, auf dem keine Spekulation organisiert ist, durch Preise, durch Preissignale, durch Kontrakte, neigt dazu, ebenso instabil zu sein wie ein Markt, auf dem zu viel spekuliert wird.
Am Anfang dieser Folge stand ein Satz, der mich nicht mehr losließ, und zwar, dass 80% des Preisanstiegs durch Hedgefonds gemacht worden ist. Heute weiß ich aber, dass Spekulation ein Teil des Systems ist. Die Spekulation ermöglicht Hedging, die Liquidität, die Preisfindung. Aber natürlich habe ich auch gelernt, wie dünn die Grenze ist zwischen notwendiger Spekulation und einer, die den Markt stark überhitzt. Denn wenn zu viel Kapital gleichzeitig in denselben Markt drückt, dann wird Kaffee zu einem Finanzprodukt, das sich schneller bewegt, als jede Farm oder jede Kaffeepflanze mithalten kann. Ihr wisst vielleicht, dass es 3 Jahre geht, bis eine Kaffeepflanze überhaupt Früchte gibt. Und in diesen 3 Jahren tut sich ja so viel, wenn wir sehen, was innerhalb eines Tages, einer Woche, eines Monats passieren kann. Wie kann die Natur da überhaupt mithalten? Sie kann gar nicht. Und deswegen tragen die Kosten dieser Volatilität nicht die Hedgefonds und auch nicht wir KonsumentInnen, denn wir können ja einfach zum anderen Regal greifen und Kaffee kaufen. Nein, es sind Produzenten, es sind Kooperativen. Und irgendwann dann auch Händler. Aber die am langsamsten sind, und das sind Produzenten, weil sie eben Kaffee produzieren, und Kaffee ist per se langsam, da liegt echt ein Risiko. Meine Lernreise zeigt, Spekulation ist nicht ein Feind, aber exzessive Spekulation ist echt ein Risiko, das wir ernst nehmen müssen. So, und was machen wir jetzt als Rösterei damit? Ich glaube, diese ganze Lernreise hat mich nochmals mehr dazu bestärkt, noch enger mit Produzenten zusammenzuarbeiten, wirklich Finanzen zum Thema zu machen, den kostenbaren Preis zu erörtern, langfristig zusammenzudenken und sagen, was ist denn wirklich so ein Preis, bei dem wir uns einigen können, dass das für alle stimmt. Ich weiß, dass es nie unabhängig vom C-Market sein wird, aber ich weiß auch, dass dieser C-Market irgendwann wieder runtergeht und dann brauchen wir wieder ein neues Preismodell. Und anstatt die ganze Zeit hin und her zu oszillieren, was jetzt gut und was schlecht ist, braucht es einfach noch mehr Austausch mit Produzenten, zwischen Röstereien und Produzenten, zu verstehen, was denn die gegenseitigen Bedürfnisse sind. Wenn euch dieser Monster-Podcast gefallen hat, teilt die Folge gern mit Menschen, die Kaffee lieben oder Kaffee kaufen oder Kaffee machen, und sagt mir gerne, was ihr denkt. Welche Fragen sind offen geblieben? Soll ich nochmals jemanden treffen, um genau diese Fragen zu beantworten? Dieser Podcast lebt davon, dass wir gemeinsam weiterlernen. Wir hören uns.